publicity balling for you anymore.
The first word in this song is discorporate. It means to leave your body.
Discorporate and come with me. Shifting, drifting, cloudless, starless, velvet valleys and the sapphire sea.
Ja, einen wunderschönen guten Abend zu einer neuen Ausgabe von Absolutely Free. Und ich bin Andreas und heute habe ich mal einen ganz anderen Gast, der noch nie bei mir war. Ja, eine Sängerin, die wahrscheinlich, ich würde mal sagen, die dienstälteste Sängerin efforts ist im Rock-, Pop- und Jazzbereich, würde ich mal so sagen. Nämlich Kerstin Radke ist heute bei mir zu Gast. Hallo Kerstin.
Hallo, hallo, freue mich hier zu sein.
Hi, jo, ja, und du warst noch nie hier und das ist schön, dass mal jetzt so geklappt hat nach ein paar, wir haben schon öfter mal darüber gesprochen,
ja.
Aber heute hat es halt geklappt und für die Leute, die heute mal wieder eine Jazz-Progressive-Rock-Sendung hören wollen, heute Absolutely Free ist natürlich eine musikalische Wundertüte. Es passieren immer mal Dinge, die sonst nicht so klar sind. Ansonsten würde die auch nicht so heißen, die Sendung Absolutely Free. Das ist ja das Sendekonzept, dass immer mal wieder was völlig anderes läuft, nur keinen Mainstream. So, Kerstin Radke werden vielleicht nicht mehr alle kennen, aber sie macht schon seit Anfang der 80er Jahre hier in Erfurt Musik und ich würde mal sagen, wir hören noch schon mal einen ganz frühen Titel und Kerstin, sagst du den mal an?
Ja, das, da gibt's eine Geschichte dazu, aber die werde ich jetzt nicht so lange erzählen. Manche kennen die Nummer sicher noch schon, so nach dem Motto, ich war jung und brauchte das Geld. Natürlich nicht, das war einfach eine andere Geschichte mit der Band Prinz und der Song heißt Ich stehe auf DT64.
Ich muss es noch mal kurz einstellen. Ich muss noch was verändern hier und ich stelle es erst mal kurz ein und dann geht's. Ich stelle es mal ganz kurz ein, ich muss noch was verändern hier.
Aha,
und jetzt geht's gleich los, die Technik, genau. Und jetzt sollte es laufen.
Genau, da war es gerade. Der zweite Song, glaube ich. Ja, das ist es doch.
Genau.
Ich stehe auf DT64. 1, 2, 3, 4, plus.
Ich stehe auf DT64 von der Gruppe Prinz aus Erfurt mit Kerstin Radke. Okay, es klang noch so wie Neue Deutsche Welle irgendwie. Ihr habt das am Anfang gemacht, Neue Deutsche Welle, so irgendwie in diesem Stile.
Ja, das war die Zeit und da sind wir natürlich auch reingerutscht und hat irgendwie gepasst zu uns in dem Alter und zu der Zeit. Und Tommy und Flatsch, die haben sich da praktisch musikalisch und textlich abgewechselt, also haben sich da ergänzt. Und ja, und dann ist man ja ganz schnell auf uns aufmerksam geworden, als wir mal in Suhl zur Werkstattwoche, das war so ein, ja, da haben so verschiedene DDR-Bands gespielt und da war das Radio mit dort und wir haben uns da praktisch in so einen Musikantenclub reingeschlichen und haben da gespielt, waren gar nicht geplant. Und da hat uns dann Herr Zickern vom Rundfunk der DDR gleich entdeckt und meinte, hey, das ist ja super. Und da können wir am nächsten Tag gleich den Song aufnehmen. Und so ist es entstanden, also ganz spontan. Und der Herr Zickern hat natürlich auch gleich noch einige Korrekturen am Text vorgenommen, weil das hat natürlich dann
gelesen, ne?
Besser gepasst. Unser Text war natürlich ganz anders angelegt, aber gut, dann ist es halt so entstanden und viel mehr zum Nachdenken hat's dann nicht und dann war das Ding im Kasten und dann lief das natürlich dann auch.
Ich will vielleicht noch erklären, wer nicht weiß, was DT64 ist, es ist ja auch schon eine ganze Reihe von Jahren her. Die jüngeren Leute werden das vielleicht gar nicht so wissen. DT64 war eine zunächst eine Jugendsendung der DDR auf dem Berliner Rundfunk. DT64 stand für Deutschlandtreffen 64, was mal von der FDJ, also von DDR-Seiten damals initiiert worden ist. Und die Sendung war in den 70er Jahren irgendwie, ich kenne die noch aus der Zeit, ne, typische DDR-Sendung, okay. Ja, aber sie wurde immer beliebter im Laufe der 80er Jahre. Und es ist sogar nach der Wendezeit, dann wurde sie scheibchenweise abgewickelt. Das würde ich gerade mal noch dazu sagen, wurde sie scheibchenweise abgewickelt. Also so, wie der Einigungsvertrag einfach nicht laufen sollte. Also ist eine unrühmliche Geschichte gewesen, was mit DT64 passiert ist. Ja, und du standst eben damals schon auf DT64, will ich mal sagen. Nicht? Du hast das wahrscheinlich schon geahnt, nicht? Dass man dafür Partei ergreifen muss. Aber wie gesagt, aber ich wollte noch auf eine andere Sache nochmal eingehen. Du hast gesagt, Flatsch und Tommy, das müssen wir auch natürlich noch erklären. Tommy Feiler war der Gitarrist.
Nicht? Genau, und Flatsch, Jens Hellmann, alias Vicky Womet, genau, war Bassist bei der Band Prinz. Ja, und die zwei waren die Autoren von den Songs. Und
also ihr drei wart die Kernbesetzung, würde ich mal so sagen, ja?
Ja, genau.
Den Gerrit kannte ich noch, aber der ist dann irgendwann raus, den Schlagzeuger.
Gerrit war bei Prinz noch dabei.
Ja, genau.
Gerrit Penzler, genau.
Ich muss natürlich sagen, ich kenne mich gar nicht so richtig in der Erfurter Szene der 80er nicht so sehr gut aus. Also für mich ist es auch interessant und ich erfahre bestimmt einen Haufen Neues, was ich nicht weiß.
Schauen wir mal.
Okay, wir wollen noch mal ein Stück spielen und Kerstin sagt das noch mal an.
Ich glaube, wir haben jetzt ausgewählt Im Traum. Ich bin selbst gespannt. Das habe ich gefühlt, ein paar Jahre nicht gehört.
Darum spielen wir es jetzt.
Ja.
Ich bin gar nicht gewöhnt, dass die Titel immer so früh zu Ende sind. Ich spiele immer so ganz lange Stücken.
Ach so.
Deswegen okay. Bin ich immer ganz
die
erschrocken.
Die sind radiotauglich produziert. Ja. Schön kurz. Genau.
Ja.
Genau.
Okay, das war im Traum.
Ja, im Traum. Und ich muss auch schmunzeln. Also ich weiß nicht, wie lange ich das nicht gehört habe, aber es ist lustig, ja.
Genau, das wollte ich gerade erzählen. Also was wir jetzt hier so besprochen haben, während das Mikro weg war, dass gerade das, was du gerade erzählt hast, also dass du das auch lange nicht mehr gehört hast und dein Erstaunen sah man dir an.
Ja.
Ja. Es ist wirklich schon, wenn man überlegt, 80er Jahre, wie lange ist es her?
Oh. Keine Ahnung, ich kann nicht rechnen.
Nicht
genau.
Ja, okay. Und aber weil es so schön ist, wollen wir noch eins spielen?
Oh, ich glaube dann, ja, ein machen wir noch. Ich glaube, dann haben die Hörer, glaube ich, genug von dieser Zeit oder von, egal, wir machen noch einen, weil es so schön ist, genau.
Ja, ich würde ja mal sagen, wer soll es denn sonst spielen? Sonst werden die Aufnahmen nie wieder im Radio gespielt.
Nein, ja, genau. Also, nein,
also muss es irgendwann ja nochmal laufen.
Okay, dann tun wir es jetzt.
Okay.
Lief auch im Fernsehen, ich glaube bei, wie hieß denn diese Sendung? Rund oder
Bong gab es.
Bong, genau. Ja. Bei Bong waren wir da auch zu sehen. Genau.
Aber das Jahr, das war so neben DT64 vielleicht so das zweite, was so ein bisschen, klein wenig bekannter war.
Ja, ja.
Ich glaube, mich erinnern zu können, genau. dass ich das auch mal damals gehört habe.
Ja, ja, das wurde gesendet. Ja.
Okay, los geht's. Warum läuft's jetzt nicht? Ach so.
Freitagabend, ein Hochhaus im Herzen der Stadt. Ich hab's eilig, weil ich Karten für die Disco hab. Im 14. Stock steig ich in den Lift. Doch das sind zwei drin, die küssen sich. Die Tür geht zu und der Fahrtuch fährt an. Die fühlen sich gestört und sie schauen mich böse an. Doch schon küssen sie sich wieder und ich kriege rote Ohren. Ich komme mir hier drin ziemlich glücklich vor.
Liebe im Fahrstuhl. Das dritte Stück, was wir heute von Prinz gebracht haben, aber was wir noch gar nicht gemacht haben, wir haben uns noch gar nicht drüber unterhalten, wie du überhaupt zur Musik kamst, wie du zu Prinz kamst. Soweit ich weiß, warst du vorher schon bei einer anderen Kapelle, die aber keine von denen es keine Aufnahmen gibt oder
das
zumindest
stimmt.
Irgendwo im Netz nicht gibt oder auf Platte
Nein.
sowieso nicht.
Nee, davon gibt es, glaube ich, gar nichts. Also ich kann nur erzählen, gesungen habe ich schon immer zu Hause. Meine Eltern haben auch zum Glück das ertragen und haben mich da nie klein gemacht oder leise. Also ich konnte mich immer ausleben. Es war eine Wohnung, die war sehr hellhörig. Mhm. Also nicht nur in der Wohnung, auch im Haus hat man alles gehört.
In Erfurt, in einer Wohnung.
In Erfurt,
in einer ja.
Altneubauwohnung. Mhm. Die Wände dementsprechend dünn. Aber ich habe dann die Zimmertür zugemacht und habe zum Glück mich sicher und safe und alleine gefühlt und habe einfach gesungen, weil ich das schon immer gerne gemacht habe.
Also nicht nur in der Badewanne auch so?
Nee, in der Badewanne eigentlich nie, also wirklich in meinem Zimmer. Und wir hatten einen gelben Plattenspieler. Also irgendwie, das war gelb, ein Plattenspieler. Klasse. Mit, ja, irgendwie. Und ich habe einen älteren Bruder, mein Bruder Frank, 4 Jahre älter. Und er war auch schon immer Musikfan. Ja, wir hatten, glaube ich, noch einen Kassettenrekorder. Mit einem Mono-Kassettenrekorder. Jedenfalls durch meinen Bruder habe ich viel Musik gehört. Und habe auch viel gesungen. Schallplatten haben wir gekauft, was bei ihm Amiga so gab. Und mit 16 hatte ich dann mal Kontakt mit Musikern. Ich bin ja schon zu Konzerten gegangen und war mal in Exleben bei einer Band, Alligator hieß sie. Und da war ich bei einer Probe und habe gesagt, ich würde auch gerne mal singen.
Was haben die gemacht?
Einfach so Rockmusik, so Oldies Rock. Mhm. Und da habe ich einfach nur gesagt, die hatten gerade keinen Sänger, der musste zur Armee. Und da habe ich gesagt, ich würde gerne mal singen. Und da haben wir überlegt, was könnten wir so spontan zusammen musizieren. Und da kam Musik von Police raus, Walking on the Moon.
Ah ja, das kenne ich.
Genau. Und die konnten das so ein bisschen und ich konnte den Text so ein bisschen, keine Ahnung, jedenfalls. Refrain hat auf alle Fälle geklappt und ab da war ich dann Sängerin von Alligator. In Exleben haben wir geprobt.
Exleben,
genau.
Klasse.
Und einen Tag vor meinem 17. Geburtstag haben wir dann mit der Band eine Einstufung gemacht und da war Tommy schon dabei. Der kam zu der Band. Da hieß es, oh, da gibt's einen jungen Gitarristen, der hat eine japanische Gitarre und das war schon, boah.
Vielleicht nochmal auch für die jüngeren Leute Einstufung, damit können die Jüngeren nichts anfangen.
Genau.
Man musste so eine Pappe oder wie nannte sich das, so Lappen?
Nein,
oder?
Nee, oder? Das ist ja ein Berufsausweis.
Ach so.
Nee, Einstufung war so, dass die Band sich einer Jury stellen musste, paar Lieder spielen, 4, 5 und die Jury hat dann entschieden, wie gut die Band ist, also gut in Anführungszeichen, und da wurde dann ein Titel vergeben, Grundstufe, Mittelstufe, Oberstufe mit Konzertberechtigung. Und je nach Titel, den man dann bekommen hat, durfte man Gage verlangen. Mhm. Also das wurde richtig festgelegt, also ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber ungefähr eine Mittelstufe durfte vielleicht 600 Mark verlangen, eine Oberstufe 750, 800, also genau weiß ich es nicht mehr. Jedenfalls, das wurde damit festgelegt, wie viel Gage man verlangen darf. Und wir haben dann, es war ein Tag vor meinem 17. Geburtstag, haben wir auf der EGA eine Einstufung gemacht und da haben wir Mittelstufe bekommen. Yeah. Und durften damit auftreten. Also ohne Einstufung durftest du auch überhaupt nicht auftreten. Also das war alles organisiert, reglementiert. Also
zumindest nicht offiziell. Punkbands haben sicherlich in Kirchen gespielt, ohne sowas zu haben.
Gut,
aber das war eine andere Geschichte.
Genau, ja, Blues und Punk war da noch ein bisschen wilder. Und ja, wir haben halt Rockmusik gemacht. Ja, und so ging das bei mir los.
Sozusagen. Ja, und irgendwann ging es mit Alligator nicht so richtig weiter. Aber mit Tommy ging es weiter und da gab es ein neues Projekt und das haben wir ja schon gehört.
Genau, Prinz. Zwischendurch gab es noch eine andere Band, SPS oder so, das waren halt so experimentelle Geschichten, da hatten sich immer verschiedene Musiker zusammengefunden und dann gab es mal einen Musikantenclub. Diskothek Freundschaft.
Ja, irgendwie kann ich mich erinnern,
genau,
dass es sowas gab.
Und da haben wir mal, da wurde praktisch so eine Art Band mal zusammengestellt und die bestand halt aus Jens Hellmann, also alias Flatsch, Tommy Feiler, Gerrit Penzler und ich. Ich glaube in der Besetzung Kalle Schüller, weil der weiß ich gar nicht, ob er noch dabei war jedenfalls. Oder ob der schon dabei war. Jedenfalls haben wir da mal im Musikantenclub gespielt. Und irgendwie so nahm die ganze Geschichte seinen Lauf. Vielleicht wissen das andere noch genauer. Das ist so meine Erinnerung.
Mhm.
Und da gab es einen Manager, Gandhi, und der hat da auch praktisch das Potenzial entdeckt. Und so kam es zu der Band Prinz, genau.
Das war so ungefähr 1982 oder so rum, ne?
Ja, genau, genau.
Übrigens das Jahr, als ich nach Erfurt gezogen bin, damals ganz unbeleckt und keine Ahnung von hier, von der Musikszene. Aber
ja, wir waren dann schon gerade die Band mit den jungen, coolen Musikern, also zu der Zeit. Also das hat gepasst und deshalb haben wir alle gesagt, ja, cool. Bleiben wir zusammen und machen was.
Ja, und ihr habt dann mit entsprechend, wie eben gerade die Zeit war, Neue Deutsche Welle war in Gesamtdeutschland, will ich mal sagen, ziemlich angesagt. Und ihr habt sowas auch erstmal gemacht. Wir haben es gehört, vor allen Dingen beim ersten Titel. Ich stehe auf DT64. Aber im Laufe der Zeit kam es dann so ganz allmählich zu einem Stilwandel.
Ja, das war irgendwie unser Alter und diese Musikrichtung, die da gerade so aufschwappte und die schwappte auch wieder zurück. Und wir haben gemerkt, wir haben noch ein ganz anderes Potenzial. Wir waren irgendwie gefühlt ein bisschen wilder. Und Tommy übte immer mehr Gitarre, Flatsch auf seinem Bass und die Sounds wurden gebastelt und es wurde alles immer rockiger. Also auch die Cover-Songs, die wir gemacht haben, waren schon rockiger. Und ich komme ja auch letztendlich, was ich so früher gehört habe, mehr aus der Rockmusik. Und das kam halt immer mehr in die Band rein, bis wir dann konsequenterweise noch einen rigoroseren Schritt gegangen sind, dass es halt immer härter wurde. Und dann gab es auch Umbesetzungen in der Band, so dass wir dann... Ja, wir waren so eine Weile totgelaufen nach dieser Welle-Geschichte und haben uns dann gesucht und haben uns auch wiedergefunden, sozusagen halt in einer etwas härteren Variante.
Ja, wie lange hat denn nun eigentlich Prinz richtig existiert oder hat sich das so ganz allmählich so ein bisschen totgelaufen oder wie war das?
Das ist so, ja, das
oder
weggeplätschert, 85, 86 war dann so der Break.
Weggeplätschert ist schön.
Ja, ist dann einfach so, hat sich so ausgelaufen. Wir haben gemerkt, da untereinander hat es nicht mehr so gefruchtet, auch so die Ideen. Irgendwie waren wir da so ein bisschen, ja, irgendwie leer.
Aha, aha.
Und dann gab es halt einen personellen Wechsel. Kalle ist dann raus.
Das war der Keyboarder.
Genau,
nicht?
Kalle Schüller. Gerrit ist raus, schon vorher gewesen, glaube ich. Und ja, die Konsequenz war, wir haben es dann einfach mal ein bisschen krachen lassen. Also
eine Sache würde mich noch, was Prinz betrifft, interessieren. Wart ihr auch live ziemlich aktiv oder wo seid ihr gewesen? Wo habt ihr gespielt und
wir haben davon gelebt. Natürlich waren wir live aktiv.
Also hier im Stadtgarten oder
im Stadtgarten, also eigentlich DDR-weit. Also wir sind wirklich gereist und wir hatten ja nun ein kleines Land, aber durch die FDJ, die ja verschiedene Kulturhäuser betrieb und die Gagen gingen ja auch alles über die FDJ, war es irgendwie so, dass man gefühlt zweimal im Jahr im selben Haus gespielt hat. Und so hatte man die Anzahl seiner Auftritte und die DDR hat ja dafür gesorgt, dass die Jugend auch irgendwie beschäftigt wurde.
Ja.
Also mit Kultur, in den Kulturhäusern mit Musik, das wurde ja gefördert, also Rundfunk der DDR, Amiga, die haben schon produziert. Die wollten die Jugend schon ein bisschen beschäftigen.
Mhm.
Und wir hatten dadurch eigentlich regelmäßig Auftritte und haben davon gelebt. Also ich habe ja in Weimar Gesang studiert, Tommy und Flatsch haben in der Musikschule weiter sich ausgebildet und durften dann einen Berufsausweis praktisch machen, so eine Pappe, dass man das beruflich machen durfte.
Ja, ja.
Genau. Wenn du nicht studiert hast, musstest du das auf einem anderen Weg machen. Ansonsten hättest du professionell keine Musik machen dürfen. Da hättest du arbeiten gehen müssen, ganz normal einen Job, und als Hobby Musik machen. Und wir wollten das ja nun professionell, dadurch, dass wir in Berlin auch gleich beim Rundfunk waren und eigentlich ganz gut gebucht waren.
Ja, ich habe dann auch noch gelesen, dass du bist eigentlich die einzige ausgebildete, studierte Musikerin gewesen, hast in Weimar studiert, Gesang studiert. Und wie du schon erzählt hast, die anderen haben eben Berufsausweis gemacht. Mhm. Aber dann kam noch ein Ereignis, das hatte ich auch vor längerer Zeit schon mal gelesen, aber jetzt in der Vorbereitung dieser Sendung auch mal wieder, du hast dann noch einen Schlagerpreis gewonnen, Mitte der 80er. Ich will nicht weiter drauf eingehen, nur so.
Ach, das war, also Schlagerpreis kann man das nicht nennen, das war einfach so eine Art Wettbewerb. Rathausmann in Dresden. Mhm. Und da gab es den großen Rathausmann, da haben halt die gestandenen Bands da mitgemacht. Da gab es verschiedene Auftritte und Shows und da wurden Preise verliehen. Und da gab es den kleinen Rathausmann, da wurden halt Nachwuchskünstler hingeschickt. Und es war in der Zeit von meinem Studium. Mhm. Und da wurde ich halt delegiert. Ja, da bin ich da hingefahren und habe mit meiner Band Prinz Musik gemacht, mhm. Ein Lied mit Prinz und glaube ich noch mit Klaus Schumann Combo.
Oh ja, die gab's.
Und da habe ich,
wir hatten ja auch, Theo Schumann.
Genau, Theo Schumann, genau. Genau, ja, genau, genau. Und da gab es natürlich auch wieder die Auflage 60-40, also 60 mhm. Ost, 40 West. Und ich war so frech, aus drei Liedern habe ich eben auch noch von Ulla Meinecke Tänzerin im Sturm gemacht.
Ach, das war auch Ost, das war Deutsch.
Nee. Und dafür haben sie dann, hat Theo Schumann noch mal extra einen anderen Keyboarder engagiert, damit er von Edo Zanke die Phrase spielen konnte. Also das war auch alles nicht so einfach. Und mit Prinz habe ich, glaube ich, im Traum gemacht. Und dann habe ich noch einen Song von Silly gesungen. Genau, die drei Titel habe ich da gesungen und
hast
dann
abgeräumt.
Gewonnen. Ja, war eben so.
Okay.
Muss mich auch nicht schämen, nö.
Vielleicht eine letzte Sache dazu. Ich habe auch gelesen, ihr habt auch im Vorprogramm der Pudis gespielt.
Ja. Ja, zu der Zeit hat uns ja Volker George, ehemals Betreiber vom Stadtgarten, uns gemanagt. Mhm. Und er hatte zu Jeske, also dem Bassisten von Pudis, ziemlich eng Draht, wie auch immer, Geschäfte. Mhm. Im Osten waren Geschäfte wichtig. Und er hat uns da gemanagt und hat uns da letztendlich da mit reingebracht. Wir haben so eine Rodeo-Tour gemacht durch die Stadien. Mhm. Und da waren wir praktisch Support von Pudis. Also das war ganz witzig. Das war ja so Autorodeo mit springenden, hüpfenden Autos und vielen Leuten, also 10, 20.000 waren da dabei und ja, haben wir auch gemacht.
Okay, ja, ja. Gut, die Pudis, die waren bei mir persönlich nicht so beliebt, die waren ein bisschen staatsnah.
Aber das war auch nicht meine Lieblingsband.
Dennoch, ich bin heute relativ gelassen dem gegenüber, nicht? Auch den Pudis Musik. Ich besitze sogar inzwischen Platten, aber die habe ich geschenkt bekommen.
Ne? Ja gut, also sie haben nie wirklich mein Herz berührt. Mhm. Ich honoriere die Leistung. Ich meine, ja. Dieter Birr, also keine Frage, der rockt ja immer noch durch die Häuser. Also Geschmack ist ja sowieso bei Musik immer angesagt. Aber die haben ihr Ding durchgezogen. Also insofern.
Okay, Kontakt hast du aber nicht mehr zum Pudis.
Nein. Wir hatten eher Kontakt zu Silly. Das, ja. Also das ist eher
Tamara
so.
Tamara Danz.
Ja, und weil auch Tamara war, leider ist sie ja nicht mehr, die Cousine von
Flatsch. Das habe ich auch gelesen.
Von
das
habe
ich auch gelesen.
Genau,
das habe ich deshalb, noch gar nicht gewusst. Ne?
Ja, genau. Und deshalb war da auch eine familiäre Bindung. Und Silly war cool. Das war die absolut geilste Band im Osten. Also das war für mich also genial.
Mondklamotte war eine Spitzenplatte.
Ach, da gibt es ganz viele Sachen. Ja, also du hast ja auch gesehen, da scharten sich immer mehr die besten Musiker. Mhm, alle sind da hingeströmt. Ja. Und dann war eine Besetzung von der Band zum Schluss da, die war so geil. Also ja, das war schon cool. Und okay. Februar war sowieso egal. Cool.
Okay, ich glaube, immer zum Nachfolgeprojekt kommen, werden wir gleich mal einen Titel von denen spielen. Und von Blitz und welches Spiel mal?
Ach, ja, was? Das hier? Das erste?
Money rules the world. Genau.
Geld.
Das spielen wir jetzt. We'll be right back. Ja, das war's schon wieder. Die kurzen Titel. Money Rules the World von Blitz. Die jetzt inzwischen umbenannte Band. Wie war es denn personell? Du sagtest vorhin Umbesetzung. Also Tommy und Flatsch waren dabei. Du warst da natürlich dabei. Und wer war da noch dabei?
Frank Fiebach, Fips kam als Schlagzeuger von Macbeth.
Die waren damals irgendwie, hatten Schwierigkeiten, Auftritte zu bekommen in finsteren DDR-Zeiten.
Ja, wir waren alle immer mal irgendwo verboten. Das war so üblich. Also die Staatsregierung fand natürlich diese Musikrichtung nicht so prickelnd und auch praktisch, was sie für Leute gezogen hat. Und immer, wenn ein bisschen mehr Leute zusammenkamen, wurden sie eh nervös. Mhm. Ja, und wussten dann nicht, was da passiert und hatten immer so ein bisschen Schiss. Und manchmal waren wir eben dann verboten, keine Ahnung. Es ist ja, alles das
albern. Das war so ähnlich wie ein Jahrzehnt vorher mit den Blues-begeisterten Jugendlichen. Die Metal-Szene hat sich da erst so Mitte der 80er Jahre so in der DDR so etabliert, würde ich mal sagen. Vorher waren es die Blueser und dann kamen die Punks irgendwie dazwischen und dann kam die Metal-Szene und die Grufti-Szene und alles, was Szene war, war suspekt in der DDR. Nicht? Und wer das zu intensiv lebte damals, erkläre ich jetzt auch eben auch gerade den jüngeren Leuten, die hatten Probleme, da zurechtzukommen und haben Repressalien erlitten letztendlich. Aber ihr seid aufgesprungen, sage ich mal, auf den härteren Zug. Und
ja, das hat sich so beim Spielen und beim Covern eigentlich so immer mehr rausgestellt, dass es immer mehr so unsere Richtung war und wurde konsequenter einfach auch. Da wurde eben auch schon Van Halen gecovert, was weiß ich. Und es wurde so immer rockiger.
Genau. Aber ihr hattet noch keine Schwierigkeiten, Auftritte zu bekommen? Trotz der härteren Musikrichtung, die mit Argusaugen betrachtet wurde?
Nein. Es wurde ja dann auch im Radio gespielt, also die Musikrichtung. Da gab es richtige Sendungen. Tendenz hart bis heavy. Genau. Und das, ja, die haben dann schon probiert, die Medien, auch die Jugend bei sich zu behalten und wieder zu gewinnen.
Ja, und das ist eben auch alles Abzweigs, sage ich mal, von DT64, von dem der inzwischen ja auch Sender geworden ist. Ich glaube, etwa um die Zeit haben sie fast ein Volltagsprogramm gehabt. Mhm. Und das waren eben...
Vorher war es immer mal 1-2 Stunden am Tag. Und dann war es ein ganz... Ja, genau.
Siehst du mal, wie dein früherer Titel wieder eingeschlagen hat, wieder eine Spätwirkung entfaltet hat. Und die DDR öffnete sich am Ende ihrer Existenz ein wenig, zumindest etwas, den Bedürfnissen der Jugend und es war mehr einfach möglich. Was vorher in der Literatur schon so ein bisschen möglich war, wurde dann auch in der Musik mehr und mehr möglich. Und ist klar, das wurde dann gespielt, da wurden dann eben solche Sachen gespielt und da hatten auch Punkbands plötzlich ihre Bühne und eben auch elektronische Musik und es waren alles nicht so meine persönlichen Richtungen, aber ich habe das durchaus mitbekommen, dass da eben ganz einfach doch ein bisschen mehr möglich war. Also für uns war das schon eine ganze Menge mehr damals. Aus der heutigen Sicht ist es natürlich nur so ein kleiner Schritt gewesen. Und ja, also gut, okay, kommen wir zurück wieder zu Blitz. Also ihr seid aufgetreten und... Aber irgendwelche Rundfunkaufnahmen gab es damals, aber noch keine Platten. Oder gab es dann irgendwann Platten? Ich glaube, zu Wendezeiten ist dann irgendwie was gemacht worden. Das habe ich nicht ganz durchgesehen.
Genau, wir hatten ja Kontakt weiter zum Rundfunk der DDR. Luise Mirsch, das war damals unsere Produzentin von Prinz. Und an sie sind wir wieder rangetreten mit unseren ersten Demos von Blitz. Und da war dann schon auch alles ein bisschen offener der Musikrichtung gegenüber. Und sie war sowieso eine coole Produzentin. Und da haben wir praktisch angefangen, im Rundfunk der DDR die ersten Songs zu produzieren. Wir waren niemals bei Amiga. Die Amiga hat mal für so eine Schallplatte ein paar Songs übernommen vom Rundfunk der DDR.
Mhm. Aber war bestimmt Kleeblatt, ja?
Kleeblatt, genau. Genau, da wurden so junge Bands da vorgestellt. Ja, und da haben wir dann Rundfunk der DDR angefangen und das war letztendlich 88 ging das los. Nee, vorher schon. DEL34, genau, haben wir da schon mal produziert. Das war so ein erster Song unter Blitz, so ein Instrumentaltitel EL34 ist so eine Kultröhre für Marshall oder für Röhrenverstärker.
Aha.
Ist EL34 so eine kleine Kultröhre, also ohne die klingt's nicht.
Mhm.
Ja, also die Insider kennen das.
Mhm.
Und das war halt der Titel von unserem ersten Song Unter Blitz und der ging dann gleich auf Nummer 1 in dieser Metal-Hitparade, die es ja da schon gab. Tenders Party ist Hard bis Heavy und da gab es so Hitparaden und da, ja, war dann auch schon wieder die Tür offen für uns, für weitere Produktionen. So war das.
Okay, also durchaus. Leider gab es auf dem Amiga, hat sich gesperrt, außer die Klebert-Sache.
Ja, ja. Keine Ahnung, irgendwie zu Amiga hat man nie einen Draht. Keine Ahnung.
Okay.
Vielleicht wäre es später noch geworden, wenn wir dann gestandenere Band gewesen wären. Damals waren wir ja alle noch ein bisschen frisch.
Ja, dann kam ein großes Ereignis dazwischen. Da ging es nicht mehr. Die Wende.
Ja, aber wir haben praktisch vor der Wende schon angefangen, diese mehreren Songs zu produzieren. Erstmal auf Deutsch. Das ging 88, glaube ich, los. Hat der Rundfunk der DDR gesagt, hier, da waren wir in Quaden-Schönfeld in einem Studio in Mecklenburg. Das hat Herr Schubert betrieben von Katrin Lindner Schubert Band und der hat da ein cooles Studio gehabt und da haben wir 88 angefangen.
Sieghardt hieß der, glaube ich, nicht?
Ja, kann sein, genau. Vorname war mir jetzt entfallen. Jedenfalls haben wir da angefangen, die ersten Songs zu produzieren, weil es hieß, ja, vielleicht machen wir doch mal eine größere Geschichte. Und da kam dann vom Rundfunk der DDR die Nachricht, dass sich eine westliche Plattenfirma für uns interessiert. Aus Stuttgart. Name ist mir gerade entfallen. Egal. Und das war natürlich für den Rundfunk der DDR wieder spannend, weil man hätte uns ja dann auch gegen Valuta, also Westgeld, verkaufen können sozusagen, die Musik.
Ja, ja.
Genau. Und das war die Motivation praktisch für die, dass wir dann diese Songs, die wir vorher alle in Deutsch aufgenommen haben, durften wir dann auch alle nochmal in Englisch aufnehmen. Weil die wollten natürlich die Songs in Englisch.
Klar.
Aber das war damals noch nicht so üblich, dass der Rundfunk der DDR oder überhaupt, das sind der DDRs englische Musik.
Das war die Ausnahme.
Ja, ja, genau,
ja,
genau.
Ich weiß, selten. Dass unter anderem die Pudis sogar mal Englisch gesungen haben.
Ja,
die durften das. Ne?
Die durften einiges, genau. Jedenfalls haben wir dann alles nochmal in Englisch aufgenommen, weil eben der Plattenvertrag so gewunken hat. Das war dann, da waren wir dann, glaube ich, im Sommer 89 waren wir dann damit fertig. Ja, und da gab es dann die Verhandlungen mit der Firma. Und dann passierte es 9. November 89. Bevor diese Verträge gemacht wurden, passierte in Berlin dann halt was Entscheidendes, genau.
Ja, genau. Okay, wollen wir noch ein Stück spielen von
ja.
euch? Welches wollen wir denn jetzt?
Tarantella würde ich vorschlagen.
Tarantella, da gucke ich mal, das ist das 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stück.
Genau, das hatten wir
das
auch in Deutsch aufgenommen und hier in, jetzt kommt es in Englisch.
Gut, los geht's.
Yeah.
Das war wirklich härter als Prinz. Irgendwie Tarantella war das, ja. Ja, wir haben die Wende schon angesprochen. Und ihr hattet die Möglichkeit, auch jetzt im größer gewordenen Vaterland zu spielen. Und kamt ihr da gut an? Oder wie wurdet ihr als Exoten irgendwie betrachtet unter den Metal-Fans dort? Oder war es ganz normal, dass ihr da ähnliche Resonanz hattet wie hier? Ne?
Ja, am Anfang war natürlich kurzer Hype. Und aber es ging eigentlich für uns nahtlos über, praktisch Ende, im Dezember 89 hatten wir einen Auftritt in Berlin und da haben wir die Band Holy Moses kennengelernt. Wir haben da zusammen gemuckt und die haben auch eine Sängerin oder vielmehr, ja, okay. Sängerin ist ein bisschen lustiges Wort für Sabina. Jedenfalls waren wir zusammen in einer Garderobe und da wurde irgendwie so ausgekaspert. Jens, also Flatsch, hat dann die Idee gehabt, ganz schnell eine Tour zu organisieren. Und die fand dann auch statt, weiß ich gar nicht, Januar, Februar, März 90 irgendwie. Mhm. Also Jens hat dann wirklich schnell ganz viele Termine gemacht, sodass wir mit Holy Moses durch die DDR getourt sind. Und das lief auch ganz gut. Und die haben zu der Zeit auch gerade in Hannover eine neue CD produziert bei Frank Bornemann und hatten dann ein Problem mit dem zweiten Gitarristen, der ist dann ausgestiegen und hatten Tommy gefragt, ob er nicht ein paar Solis spielt auf der Scheibe. Und so waren wir dann mal mit dort in Hannover. Und Tommy hatte natürlich die Aufnahmen vom Rundfunk der DDR mit, von uns. Mhm. Ja, die waren ja auch wirklich gut produziert. Und Frank Bornemann hat die gehört und war hellauf begeistert und meinte, hey, das müssen wir doch nochmal hier richtig machen. Und
auf Englisch halt. Mhm.
Das war schon.
Ach, das war schon
ja,
Englisch,
ja. Wir hatten schon alles produziert. Durch die Wende ist praktisch dieser Plattenvertrag mit der anderen Firma nicht zustande gekommen. Und dann war natürlich das Land viel größer und wir haben geguckt und so kamen wir zu Frank Bornemann und Hannover und hatten dann
zwei Monate später schon einen Plattenvertrag und haben dort nochmal so eine EP gemacht mit den 6 Titeln, wo wir jetzt schon 2 gehört haben. Mhm. Genau, da haben wir die Songs einfach nochmal aufgenommen. Also ach, da so wurde
mit
nichts.
Anderer Technik sozusagen, ja, mit verbesserter
ja,
Technik.
Ja, also
ne?
Einfach dieses geile Studio, mhm. ist ja von Eloy, der Gitarrist gewesen, also Frank Bornemann in Hannover. Und da haben wir praktisch diese EP, das sind 6 Titel drauf, produziert. Und ja. einen von diesen Songs wollen wir ja noch spielen. Ansonsten, danach hatten wir noch mal eine Tour, da waren wir Support von Thunderhead und Martial Law, so eine englische Band war dabei. Das lief dann so, ja, das war halt in den einschlägigen westdeutschen Clubs. Ja, es war alles nicht einfach. Man war ja dann mit der Welt letztendlich in einem Topf. Also,
ja, ja.
Man war da nicht mehr so.
Kein Mikrokosmos mehr,
genau,
sozusagen.
Genau,
genau.
Ne? Wir waren mit der Welt in einem Topf und da musstest du gucken, ob du wahrgenommen wirst. Und dieser Hype lief dann auch schnell wieder aus. Also, und dann, ja, dann war ja sowieso erstmal alles anders. Dann war es mal gar nichts mehr.
Mhm. Blitz gab es dann auch nicht mehr so sehr lange.
Nein, also weil es auch gar keine Auftrittsmöglichkeiten mehr gab. Also wir Musiker waren ja dann.
Es brach richtig weg.
Ab Ende 90, 91 waren wir arbeitslos. Also man hätte dann in den alten Ländern in irgendwelchen kleinen Clubs für 50 D-Mark spielen können, keine Ahnung. Und jeder musste dann auch gucken, wovon er lebt. Wir waren ja Berufsmusiker. Und ja, war dann erstmal ein Loch, ein ganz großes.
Ja, im Osten, die wollten alle Westbands hören zu dieser Zeit.
Klar.
Und im Westen hat man euch nicht so richtig wahrgenommen.
Ja, das war, war einfach nicht möglich, da irgendwie so von einem Moment auf den anderen dann weiterzumachen. Und
aber hier wird jetzt Blitz wahrgenommen. Wir wollen noch ein Stück spielen.
Genau.
Sagst du es an?
Ja, das ist einfach der Titelsong von der EP Do the Blitz.
Somewhere in a little
Ja, Duse Blitz. Wer singt denn da als Mann?
Ach, da singen Tommy und Flatsch mit.
Alle beide, ja.
Ja, ja.
Okay, ja, jetzt haben wir drei Stücken von Blitz gespielt, aber Blitz, wie gesagt, lief aus.
Ja, die Zeit war dann einfach ganz schwer. Es gab keine Auftrittsmöglichkeiten. Die ganzen Kulturhäuser im Osten waren zusammengebrochen.
Ja.
Die FDJ gab es ja nicht mehr, die letztendlich das Geld für die Kultur bereitgestellt haben. Private Betreiber von solchen Veranstaltungsorten gab es noch nicht oder zu wenige. Also es war einfach kaum möglich, als Musiker weiter zu überleben. Und jeder musste dann gucken, von was lebe ich oder wie geht's weiter. Jeder hat dann erstmal für sich zu Hause überlegt, was mache ich.
Und du hast an einer Musikschule angefangen.
Ich habe angefangen zu unterrichten. Ich hatte vorher schon so ein bisschen unterrichtet. Ja. Ich habe die Ausbildung durch das Studium, dass ich praktisch auch Gesangspädagogin bin und habe dann in der Musikschule in Erfurt angefangen und auch privat. Also ja, man musste einfach gucken. Und es gab aber wirklich auch eine Zeit, wo ich nicht gespielt habe, also nicht live.
Ja, ja, ja.
Gab es einfach nicht, weil es gab nicht die Möglichkeiten und ich hatte auch keine Band und kein Projekt. Ja.
Und das ging sicherlich den anderen Musikern zum Teil auch so. Ich meine, Ricky Bormann hatte durchaus Erfolg mit einem.
Der hat ja dann angefangen. Danach hat die Flatsch auch angefangen und hat sich diese Figur Ricky Bormann praktisch ausgedacht und hat Titel geschrieben und hat die dann, ich weiß gar nicht, wann er angefangen hat zu produzieren. Ende, Anfang, Mitte 90er.
Ja,
genau.
Arbeitslos und Spaß dabei.